Guten Morgen miteinander.
Schön, dass ihr alle da sind.
Wir starten, weil jetzt nach der Sommerferien ist, ein neues Thema. Da habe ich gedacht, das bietet sich doch gerade so schön an. Und zwar wollen wir in der nächsten Zeit vor allem ein Schwergewicht legen auf Themen Heiliger Geist und Geistesgaben. Wir werden dazu, was ich dazu machen werde, ist, ich werde im Gottesdienst predigen über der 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und Kapitel 13. Und parallel dazu im Gemeindeabend werden wir 1. Korinther 14 behandeln. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, zwischen denen, die auftauchen, irgendwelche Einwände, könnt ihr gerne auf mich zukommen, könnt ihr gerne auch eine E-Mail schreiben. Oder wenn ihr jetzt irgendwie ein Thema habt, wo ihr denkt, hey, das darf nicht untergehen, herzlich gerne, einfach, dass wir eine Nachricht könnt schreiben könnt. Oder auf mich zukommen, dann weiss ich ungefähr, in welche Richtung und welche Fragen sie haben. Heute möchte ich anfangen mit 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 bis Vers 11. Der Paulus schrieb da: Über die Gaben des Geistes will ich euch, liebe Geschwister, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Sprachenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Der Paulus fängt im 1. Korinther Kapitel 12 einen ganz neuen Abschnitt an. Er fängt ein ganz neues Thema an. Bis jetzt hat er diverse Themen behandelt und plötzlich fängt er jetzt einfach ein neues Kapitel an, ein neues Thema an und sagt, es gibt da ein Thema, das würde ich mit euch, liebe Korinther, gern einfach mal vertieft anschauen. Und er schreibt dann ganze drei Kapitel im 1. Korintherbrief über das Thema. Es kommt auch gelegentlich sonst an anderen Orten in der Bibel vor. Wir werden die Texte vielleicht dann auch noch anschauen. Aber einfach, das ist für ihn ein wichtiges Thema. Und er sagt, ich möchte euch über die Gaben vom Geist nicht in Unwissenheit lassen. Und so ist es in der Gemeindeleitung auch ungefähr gegangen, dass wir gesagt haben, es ist ein Thema, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Thema, das in der Bibel vorkommt und es ist wichtig, dass man das in der Gemeinde mal behandelt. Gabe vom Geist, sagt der Paulus, ich möchte nicht, dass er in Unwissenheit sind. Und mit der Geistesgabe ist es damals schon so gewesen, da hat es, wenn man das ein bisschen vertieft anschaut, gerade im 1. Korintherbrief, ist nicht immer ganz einfach gewesen. Es scheint zu gewissen Exzess gekommen zu sein in dem Bereich, wo es ein Chaos gegeben hat, auch im Gottesdienst, sodass, wo Leute dazugekommen sind in den Gottesdienst, wo nichts mit dem Glauben am Hut gehabt haben, den Eindruck gehabt haben, das ist jetzt aber ganz komisch. Um was geht es da jetzt genau? das ist mir also nicht ganz klar. Und der Paulus reagiert dann folgendermaßen darauf. Er sagt, ich möchte mit euch das Thema mal vertieft anschauen. Was er interessanterweise nicht sagt, ist, lassen wir das Thema einfach zur Sicherheit weg. Oder es hat jetzt ein bisschen Chaos gegeben, machen wir mal gar nichts. Paulus sagt nichts Überwältiges, sondern er sagt, ich möchte euch nicht in Unwissenheit lassen. Was ist das? Wie sollen wir mit dem umgehen? Was ist der Nutzen von dem? Das ist an Paulus extrem wichtig. Und er fängt mal zuerst an mit einer ganz grundlegenden Feststellung. Er sagt, schaut, früher, da sind ihr Heide gewesen. Das sind Leute gewesen, die absolut nichts mit dem Gott von Israel zu tun hatten. In vielen anderen Gemeinden ist es so gewesen, dass der Paulus das erste Mal einfach hat können in eine Synagoge gehen und hat dort das Evangelium verkündet. Und das sind Leute zum Glauben gekommen von jüdischer Herkunft oder aber einfach Leute, die zwar nicht Juden gewesen sind, aber sehr regelmäßig am Gottesdienst in der Synagoge teilgenommen haben. Und obwohl sie offiziell kein Juden gewesen sind, haben sie an Gott von Israel geglaubt. Sie haben die 10 Gebote gehalten. Zum Teil merkt man dann auch, wenn der Paulus an die Briefe schreibt, die haben das Alte Testament auf Griechisch sehr, sehr gut gekannt. Die haben die einfachsten Anspielungen anscheinend verstanden, auf das Alte Testament. Aber bei den Korinther, da ist ein Stück weit anders gewesen. Korinther, dort sind nur sehr wenig aus einem jüdischen Hintergrund zum Glauben gekommen oder Leute, die sonst schon an Gott von Israel geglaubt haben. Das sind eigentlich vor allem wirklich Leute gewesen, die haben keinen Hintergrund gehabt in der Bibel von klein auf. Und haben gewisse Sachen nicht so genau gewusst, wie man das in die Hand hat. Zusätzlich ist es noch so gewesen, dass Korinth ist eine sehr verrufene Stadt gewesen. Damals. Es hat im Griechischen damals ein Verb gegeben, das hat geheissen korinthisieren. Und die Bedeutung von dem war, ein Lotterleben führen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man schon aus einer Stadt kommt, wo ein Verb geworden ist, wo das ein Lotterleben führen heisst, dann hat die Stadt wirklich keinen guten Ruf. Und man hat wirklich vielleicht auch zum Teil wenig Hintergrund, was hat es da mit der Bibel auf sich, wie ist das zu handhaben? Nichts, wo man zurückgreifen kann. Also in der Regel ist es so, wenn irgendeine Firma zum Erwerb wird oder wenn eine Stadt zum Erwerb wird, ist das entweder sehr gut oder sehr schlecht. Also zum Beispiel die Firma Google ist zum Erwerb geworden. Das ist sehr gut für sie. Wir haben sehr viel Erfolg. Es gibt aber auch Negativbeispiele, wie jetzt auch die Korinther. Da ist ein Negativverb. Das ist nicht so gut. Und gerade in dieser Situation aber sagt der Paulus, hey, ich möchte euch sagen, um was es da geht. Dass es kein Chaos gibt, aber dass er wirklich versteht, wieso ist das für Gott ein wichtiges Thema. Das Erste, was er sagt, wirklich ist, ihr seid einmal Heide gewesen, euch hat es zu den stummen Götzen eingezogen. Und die haben nicht geredet. Das sind zwar Götterbilder gewesen, die man damals hatte, aber da war kein Leben in denen gewesen. Schon im Alten Testament macht es ein Stück weit immer wieder über Götter in der Umwelt lustig und sagt, schau, jetzt habt ihr einen Baum und was macht ihr mit dem Baum? Die Hälfte von, dann wird er abgehackt und die Hälfte vom Baum, das wird zu Feuerholz und die andere Hälfte, das macht ihr zu einem Götterbild und ihr betet das an. Was ist der Unterschied? Eigentlich ist doch beides Feuerholz, sagt schon der Prophet Jesaja. Die reden ja nicht, die machen nichts, die haben keine Verehrung verdient. Und damit aber hingegen immer wieder betont, aber der Gott von Israel ist der Gott, wo redet, wo schon von Anfang an geredet hat, wo am Mose im Dornbusch erschienen ist und zu ihm geredet hat. Und wo später durch den Mose und wo durch die Propheten geredet hat. Ein Gott, der aktiv den Menschen begegnet. Ein Gott, der aktiv am Leben der Menschen teilnimmt. Ein Gott, der aktiv und hörbar ein Interesse zeigt am Leben von jedem einzelnen Menschen, von dir und von mir. Sie sind kein stummer Götz. Und weil der Gott redet, ist mal wichtig, dass man erkennen kann, wo jetzt redet Gott. Das ist etwas, das von Gottes Geist gewirkt ist. Wie kann man das erkennen? Weil es ist ja nicht nur, dass Gott redet, es gibt auch ganz viele andere Menschen, die reden. Woran kann man erkennen, dass wenn jemand etwas sagt, dass es von Gott ist, ja oder nein? Und der Paulus gibt das erste Mal ein ganz grundsätzliches Kriterium weiter und sagt, darum tue ich kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Der Paulus gibt zwei Kriterien weiter, wo man feststellen kann, ob ein Mensch vom Geist Gottes getrieben wird, wenn er etwas sagt oder generell auch in seinem Leben oder woran, dass man kann erkennen, das ist nicht der Fall. Er sagt zuerst einmal, wer sagt, verflucht ist Jesus, wenn jemand das sagt, einfach generell oder das sagt, hey, das, und das ist ein, oder sagt, hey, aber das ist etwas, was jetzt Gott sagt, dann sagt der Paulus, an dem kann man mal zu 100% erkennen, dass das nicht eine Rede ist, die vom Geist Gottes gewirkt ist. Wenn jemand gegen Jesus redet, kann man erkennen, hey, das ist nicht von Gott. Und das Zweite ist ein positives Kriterium. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Wenn jemand sagen kann, Jesus ist der Herr, wenn jemand das sagt, dann kann man wissen, da ist letztlich der Geist Gottes dahinter. Es ist mal so, dass Jesus seine Jünger fragt, ihr seid jetzt da rundherum gewesen, ihr seid im ganzen Land ausgezogen, was sagen die Leute, wer das ich sage? Und gewisse sagen, ja, du bist ein Prophet, wie der Elia, sagen sie. Einer der alten Propheten, vielleicht der Jeremia. Und Jesus fragt dann seine Jünger, ja, und wer denkt ihr, dass ich bin? Und der Petrus, der vorlaut Jünger, wo er war, hat einfach Gott platsch raus gesagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und dann sagt Jesus ihm, los Petrus, das ist genau richtig. Du bist glückselig, dass du das hast dürfen erkennen. Denn ich sage dir, mit Fleisch oder Blut hat dir das offenbart, sondern der Vater im Himmel selber hat dir das gesagt. Und das ist letztlich genau das, was der Paulus da sagt. Wenn jemand kann sagen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der Sohn Gottes, dann ist das etwas, was vom Geist Gottes gewirkt worden ist. Das ist nicht etwas, wo ein Mensch von sich aus kann wissen oder kann sagen, sondern dafür das braucht das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Was bedeutet, Jesus ist der Herr? Was bedeutet das? Bereits im Alten Testament ist die Frage, wer ist Gott wirklich gekommen? Und Gott hat sich an Mose offenbart, wie ich das schon gesagt habe, im Dornbusch. Und da fragt Gott, fragt der Mose Gott, hey, und wenn der Gott, wenn sie fragen, wer ist der Gott, wo sich dir offenbart hat, Mose, was soll ich sagen? Soll ich einfach sagen, der Gott von euren Vätern? Aber wer ist der Gott von euren Vätern? Das scheint nicht mehr so klar zu sein. Und dann sagt Gott ihm, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der es schon immer gegeben hat. Ich bin der, der schon immer war. Der am Anfang schon war und am Ende noch sein wird. Das ist das, was er ihm sagt. Und im Griechischen ist es dann so, weil die Juden haben ja den Namen von Gott nicht ausgesprochen, der ich bin. Man hat dann einen Ersatz gefunden und hat dann gesagt, der Herr. Man hat es einfach immer anders gelesen und hat dann einfach das eingeführt, dass man sagt, der Herr. Und genau das ist das, was das Bekenntnis ist. Erstens mal ganz allgemein, was kann man nur durch den Geist Gottes sagen? Jesus ist der Herr. Er ist der Gott, der sich offenbart hat an Mose im Dornbusch. Er ist nicht einfach ein Mensch, sondern er ist Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Wiederum ist es so, Gott ist nicht nur einfach ein ferner Gott, sondern er möchte mit uns eine persönliche Beziehung haben. Und das ist das, was der Paulus letztlich sagt. Wenn du kannst bekennen, Jesus, er ist der ewige Gott, der ins Fleisch gekommen ist, und er ist nicht nur einfach ein Gott, sondern er ist ganz persönlich mein Herr geworden. Ich habe ihm mein Leben übergeben. Dann kann man wissen, so ein Mensch ist letztlich vom Geist Gottes bestimmt. Und das ist ein Bekenntnis, das nur möglich ist durch den Heiligen Geist. Also wo das vorhanden ist, kann man wissen, da ist der Geist Gottes am Wirken. Jetzt ist es ja so, es gibt Christen mit unterschiedlichen theologischen Ansichten zu unterschiedlichen Themen. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gemerkt. Gewisse Christen sehen gewisse Sachen anders. Und wenn man Sachen anders sieht, ist es natürlich immer so, dass man selber davon ausgeht, meine Meinung ist von Gott und die andere Meinung ist falsch. Und dann ist ihm gefragt, wie soll man mit dem umgehen? Und der Paulus gibt ja ganz grundsätzliches Kriterium, auch wenn man Meinungsunterschiedenheit jetzt vielleicht gerade über das Thema Geistesgabe mit anderen Christen hat. Wenn die Person bekennt, Jesus ist der ewige Gott und Jesus ist ihr Herr, dann kann man wissen, das ist eine Person, die vom Geist Gottes bestimmt ist. Letztlich ist da der Geist Gottes dahinter. Und es kann sogar sein, man muss sich das mal überlegen, die Person hat jetzt eine andere Meinung zu einem gewissen Thema als ich. Und trotzdem ist es möglich, dass sie vom Geist Gottes bestimmt ist, ernsthaft Jesus nachfolgt. Und das ist letztlich das entscheidende Kriterium. Und noch etwas. Es ist sogar möglich, dass unter Umständen die andere Person Recht hat und wir nicht. Und trotzdem steht eins fest, auch wenn wir uns unbewusst im Irrtum befinden, obwohl wir denken, wir haben Recht, dass wir vom Geist Gottes bestimmt werden. Und das ist das Entscheidende. Kann ich bekennen, Jesus ist der Herr? Kann ich bekennen, Jesus ist mein Herr? Und wenn das der Fall ist, das ist das grundlegende Kriterium für die Geistesgabe auch, sagt der Paulus, dann kann man es im Detail anders sehen. aber die Hauptsache ist vorhanden. Und wenn man weiss, Jesus ist der Herr, ist das entscheidende Kriterium, dann kann man all mit diesen Geistesgaben auf eine gute Art und Weise umgehen. Wer sagt, ich rede jetzt aus dem Geist Gottes raus, der wird nie sich negativ über Jesus äußern, aber er wird sich positiv zu Jesus und seinem Wesen äußern und sagen, und der Gott, Jesus Christus, bestimmt mein Leben. Es muss nicht im Detail, wenn man zu 100% mit jemandem übereinstimmt. Auch jemand, der vom Geist Gottes gebraucht wird, weiss nie alles, hat viele falsche Ansichten. Und es kann trotzdem eine Person sein, die vom Geist Gottes wirklich gebraucht wird. Ohne, dass man es im Detail muss vergleichen. Der Paulus sagt dann, hey, wenn man das mal fundamental verstanden hat, es geht um Jesus. An dem kann man prüfen, ist er, wenn etwas von wenn jemand sagt, hey, was ich jetzt so sage, ist vom Geist Gottes. An was kann man das prüfen? Und er sagt dann eben, hey, es gibt verschiedene Gaben, aber es gibt einen Geist. Es gibt verschiedene Ämter, aber ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Der Paulus sagt wirklich, hey, es gibt ganz unterschiedliche Gaben. Er tut jetzt da 9 Stück in dem Text ausführen. Er sagt, die einen können von der Weisheit reden, die anderen können eine gute Erkenntnis wiedergeben, andere haben Gaben, wenn sie beten, dann werden die Leute gesund, andere haben Gaben, in einer fremden Sprache zu reden und wo sie nie gelernt haben, andere wiederum, die haben wirklich Gaben, dass sie können einfach ein prophetisches Wort von Gott direkt in einen Mensch weitergeben und ins Leben hineinreden. Andere wiederum, die haben so einen starken Glauben, einfach ganz speziell, nicht einen allgemeinen Glauben, sondern einen speziellen Glauben, die sind in der Lage, irgendwo hinzugehen und die haben die Aufgabe von Gott und sagen, ich baue jetzt ein Waisenhaus auf im brasilianischen Dschungel. Und die haben einfach den und alle anderen denken, nein, mach das nicht. Ja, nicht. Das kommt nicht gut raus mit deinem Leben. Und er hat gesagt, nein, und Gott steht da dahinter und ich habe das Vertrauen auf Gott. Und am Schluss ist es etwas, was gelingt. Ein unverbrüchlicher Glaube, um etwas für Gott zu machen. Hey, ich habe eine Aufgabe und ich halte an der fest. Auch wenn es alle anderen nicht sehen, aber Gott ist mit mir und ich vertraue Gott. Und es kommt gut. Andere wiederum haben Gabe, Geister zu unterscheiden. Die sind in der Lage, eben noch besonders feststellen, wenn jemand sagt, das ist vom Geist Gottes, ja oder nein. Ist das wirklich von Gott? Oder ist das eher von der anderen Seite? Und die wissen das einfach. Die spüren das, hey, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gefühl bei dem. Und nicht, weil sie einfach grundsätzlich sehr empfindlich sind, sondern einfach im geistlichen Bereich, die können sagen, hey, da stimmt einfach etwas nicht. Wir müssen das mal genau anschauen. Der Kirchenvater Augustinus, seine Mutter, beschreibt, das ist in einer Biografie, ist anscheinend in der Lage, sie hat einen komischen Geschmack auf den Zungen bekommen, wenn sie mit einem christlichen Irrlehrer geredet hat. Wenn sie etwas gegen Jesus gesagt haben. Bei mir ist es so, ich habe, immer wenn ich im Bücherladen bin, das kommt bei mir ab und zu vor, ist es so, dass ich genau weiss, wann stehe ich neben dem Esoterikregal. Ich muss gar nicht schauen. Ich komme einfach ein Ziehen in den Schulter rüber. Ich denke, wenn ich jetzt schaue, ist links das Esoterikregal. Also hat bis jetzt immer noch funktioniert. Die unterschiedlichsten Gaben. Wir werden die anderen Predigten genauer anschauen. Aber da sagt der Paulus, es gibt so viele Gaben und die gibt einem Gott. Die sind mal grundsätzlich etwas Positives, das kommt von Gott. Und ja, der Paulus weiss es auch, es gibt Gaben, die werden von gewissen Leuten nicht richtig umgesetzt. Und trotzdem, es ist wichtig, sie sind vom Geist Gottes gewirkt. Und wenn etwas grundsätzlich vom Geist Gottes gewirkt ist, ist es wichtig zu sagen, hey, das ist nicht etwas, wo man einfach als Christ verbieten kann. Wir können uns nicht als Christ gegen den Heiligen Geist stellen, das, was er wirken will. Sondern es ist grundsätzlich etwas Positives. Wir können darüber reden, wie man es umsetzen will. Aber grundsätzlich einfach ein Nein ist nicht etwas, was gut ist, weil es ist letztlich etwas, wo wir uns am Wirken vom Geist Gottes verschlüsseln. Und dann sagt er weiter, es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Der Paulus damals schon, es hat unterschiedliche Ämter gegeben. Es hat Leute, die Älteste waren. Es hat Lehrer gegeben, Hirten gegeben, die heißen heute Pastoren. Es hat Evangelisten gegeben, die in die Gemeinde gegangen sind und das Wort Gottes weitergegeben. Die sind dann normalerweise weitergezogen von Gemeinde zu Gemeinde. Und Leute sind wirklich verstärkt zum Glauben gekommen. Andere wiederum sind Propheten gewesen und haben prophetische Eindrücke weitergegeben in der Gemeinde. Und man hat damals schon müssen das ein bisschen regulieren und hat zum Beispiel gesagt, im ersten Jahrhundert schon, oder im 100 nach Christus, in den ältesten christlichen Gemeindestatuten, die man hat, wenn ein Prophet kommt und sagt, ihr sollt einen Tisch, oder ihr sollt den Armen Geld geben oder sie ernähren, dann ist es von Gott. Und die Statuten gehen weiter und sagen, aber wenn er sagt, Gott will, dass ihr mir jetzt Geld gebt, ist es nicht von Gott. Einfach, und das ist nicht um die Lokalen gegangen, sondern die, die einfach mal spontan reingekommen sind und gesagt haben, hey, Gott wird euch besonders segnen, wenn ihr mir Geld gebt, und für eure Gemeinde braucht ihr nicht mehr. Da ist ein besonderer Segen drauf. Und damals schon war eine gewisse Skepsis, ist das wirklich von Gott? Und man hat dann als christliche Gemeinde entschieden, nein. Wenn jemand so kommt, soll man nicht auf ihn hören. Das ist grundsätzliches Kriterium. Aber man hat nie gesagt, damals noch nicht, hey, das gibt es nicht oder man soll gar nicht machen. Man hat nie gesagt, weil es Missbrauch gibt im Ganzen, gibt es keinen rechten Gebrauch von das. Sondern es haben immer gesagt, hey, es gibt einen rechten Gebrauch von diesen unterschiedlichen Ämtern. Der Heilige Geist berührt, gibt einerseits Gaben, aber dann beruft er sie in unterschiedliche Dienste rein und befähigt sie, das zu machen. Das kann als Älteste sein, wo eine Gabe von der Leitung gibt. Oder aber auch Leute, die in der Jungschule mitmachen, die in der Sonntagsschule mitmachen, Leute, die sonst irgendwo das Wort Gottes weitergeben, die Gabe auch von der Lehre ein Stück weit mit der Zeit mitbekommen vom Geist Gottes, damit sie in der Lage sind, Menschen gut von Jesus zu erzählen. Also die Geistesgaben sind zum Beispiel ganz wichtig, auch eben, dass man sie gut kann in der Jungschule einsetzen, dass man sie kann im Teenagerarbeit einsetzen, in den unterschiedlichsten Gemeindebereichen, wo man das Wort Gottes weitergibt. Das sind die alle vonnöten. Das sind die alle sehr zentral. Letztlich, wo Gott uns braucht, wo Gott will zu uns wirken und wo wir das nicht selber machen, sondern Gott ist der, der in uns ist und durch uns wirkt. Und der Paulus sagt, die Gabe, er sagt eben, es gibt verschiedene Kräfte. Und er sagt, der das wirkt, ist Gott. Er wirkt alles in allen. Das ist gemeint, alle, die ihr Leben Jesus gegeben haben, die den Heiligen Geist von Gott bekommen haben, die können darauf vertrauen, Gott gibt mir Gaben, um mich zu brauchen. Gott möchte mich brauchen. Der Petrus sagt in seinem ersten Brief im Kapitel 4 folgendes. Jeder soll Gott mit der Gabe dienen, wo er von Gott bekommen hat. Und von dem Vers, wo der Petrus dort sagt, kann man wirklich darauf schließen, jeder hat von Gott irgendeine Gabe mitbekommen. Mindestens eine. Also jeder, der an Jesus glaubt, hat mindestens eine. Jetzt gibt es Leute, die mehr Gaben haben und die Leute, die weniger Gaben haben, aber jeder hat sicher eine. Und dann ist, es gibt unterschiedliche, es gibt nicht nur die 9, die wir da in diesem Text davon gehört haben, werden andere Gaben noch anschauen. Aber jeder hat eine Gabe. Und darum möchte ich dich herausfordern. Was denkst du, was ist deine Gabe im Reich Gottes? Welche Gabe hast du von Gott bekommen? Vielleicht weißt du das nicht. Es gibt Gabentests, um das herauszufinden, die empfehle ich zum Teil nicht. Gewisse hilft es, gewisse nicht. Einfache Frage, wenn man herausfinden will, was ist deine Gabe, überleg dir mal, wo ist dein Anliegen, das du hast? Wo ist dein Anliegen? Was für ein Anliegen hast du, wo du findest, hey, das müsste in der Gemeinde unbedingt berücksichtigt werden, damit sie in der Gemeinde gut rauskommt? Weil ganz in der Regel ist es so, dass das Anliegen, das du hast, sehr eng verbunden ist mit der Gabe, die du hast. Gewisse finden zum Beispiel, Gastfreundschaft ist etwas extrem Wichtiges. Da kann sehr gut sein, dass du die Gabe von der Gastfreundschaft hast. Gewissen ist das Lehrmäßige sehr wichtig. Die Chance steigt, dass du die Gabe eher im lehrmäßigen Bereich hast. Andere finden, dass Leute geheilt werden von Gott noch heute, das ist unbedingt wichtig. Und dann ist es so, ist es möglich, dass du da eine Gabe hast, für Leute zu beten. Aber dann ist eins wichtig. Egal welche Gabe das du hast, egal welches Anliegen das du hast, es gibt andere Leute mit anderen Gaben. Es besteht sehr schnell Gefahr, dass sich ein Geistesgabe verselbstständigt. Also ich kenne zum Beispiel Pastoren, die Evangelisten sind, die sind so gut als Evangelisten, die führen auch mega viele Leute zu Jesus. Und das ist ein altbekanntes Problem bei ihnen. Jetzt sind sie zu Jesus gekommen und jetzt fragt sich, so, was machen wir jetzt mit denen? Also, ja, die sind nicht, und der Teil sagt sich auch, ja, sie sind jetzt zum Glauben gekommen, alles andere interessiert mich nicht mehr. Andere wiederum haben wirklich erlebt, wie sie beten für Leute und die Leute werden gesund. Und das ist eine super Sache. Und dann besteht sehr häufig Gefahr, dass sie sagen, also das muss jeder können. Und wenn du das nicht kannst, dann stimmt mit dir also etwas nicht. Also der Evangelist hat zum Teil das Gleiche, dass er sagt, also wenn du nicht letztes Jahr mindestens 5 Leute zu Jesus geführt hast, dann stelle ich in Frage, ob du überhaupt ein Christ bist. Andere wiederum können die Sprache reden, das steht da. Die haben sie nie gelernt. Und es ist für sie auch von einem grossen Nutzen, dass sie so Gott anbeten und eine grosse Hilfe. Und auch dort besteht Gefahr, dass man sagt, hey, diese Gabe sollten alle haben. Und keine Gabe hat jeder Christ, sondern jeder hat mindestens eine Gabe. Auch wenn man sie vielleicht nicht weiss. Aber es braucht unterschiedliche Gaben in der Gemeinde. Und keine einzelne Gabe soll dominant werden. Und keine Gabe soll vernachlässigt werden. Weil der Heilige Geist ist es, wo das alles wirkt, wo sagt, hey, das ist alles wichtig für die Gemeinde. Und darum soll man die Gaben nicht ablehnen. Über die Frage, ob es die heute noch gibt, will ich in einer anderen Predigt reden. Also, ich habe die Frage nicht vergessen, aber für heute nicht. Und andere wiederum sagen, hey, nein, es muss nicht jeder alle Gaben haben, sondern er wirkt alles, und zwar zu einem Zweck, der Gott, damit Gemeinde aufgebaut wird. erteilt das den einzelnen Leuten zu, wen er will. Eine Gabe ist einfach ein Geschenk. Es ist nicht etwas, wo man sich verdienen kann. Es bedeutet nicht, weil einer diese Gabe hat, dass er ein besserer Christ ist. Sondern es ist ein Geschenk, das von Gott kommt, und zwar zum Nutzen von der Gemeinde. Wo am Schluss jeder befähigt, am Bau von der Gemeinde von Jesus mitzuwirken mit seinen Stärken. Jeder hat mindestens eine Gabe und jeder, der an Jesus glaubt, kann wissen, Gott hat mir eine Aufgabe gegeben auf dieser Erde. Und letztlich ist das Ziel von dieser Gabe, von dieser Befähigung, dass ich selber mitwirken kann am Bau vom Reich Gottes. Die unterschiedlichsten Gaben, die es überhaupt gibt. Und alle werden gebraucht. Alle sind notwendig. Und alle haben einen Platz in der Gemeinde. Und es gibt eine gute Art, wo man daran erkennen kann, hey, da ist wirklich jemand, der ein Anliegen hat und das ist von Gott. Die Person kann sagen, Jesus ist Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Jesus ist der Herr. Und noch etwas viel Wichtiges, Jesus ist nicht nur der Herr, sondern er ist der Gott, der mein Herr ist, der mein Leben bestimmt, wo ich eine persönliche Beziehung zu ihm haben kann. Und wenn das ein Mensch kann sagen kann, sagt Paulus, und wenn das durch seine Gaben zum Ausdruck kommt, dann kann man eins wissen. So unvollkommen, was wir Menschen auch immer machen, ist, da steht Gott dahinter, hinter dem einen Bekenntnis, Jesus ist der Herr. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir wirklich, wirklich dafür, dass wir über die Geistesgabe etwas wissen dürfen, dass der Paulus sagt, es ist ihm wichtig, dass wir über das Bescheid wissen. Herr, du siehst auch, es ist damals wie heute ein sehr herausforderndes Thema. Es ist damals wie heute wirklich auch zum Teil ein Thema, wo kontrovers in der Gemeinde diskutiert wird. Und ich möchte dich in dem Ganzen bitten, Herr, dass du uns einfach wirklich zuerst einmal die Hauptsache zeigst. Geistesgabe möchte uns sagen und das zum Ausdruck bringen in der Gemeinde, uns selber, aber auch gegenüber Menschen, die dich nicht kennen. Du bist der Herr. Unter dem kann man letztlich das Wirken vom Geist Gottes sehen. Der Geist Gottes ist es, der dich gross macht. Der Geist Gottes ist es, der uns zeigt, du bist der Herr. Und dann befähigt uns der Geist und ich möchte wirklich danken dafür und dass es wirklich so ist, dass wir einfach wirklich die Gabe von dir überkommen. Jeder von uns mindestens eine Gabe hat, wo es einfach auch ein Anliegen gibt, was ist uns konkret wichtig im Reich Gottes. Und danke wirklich dafür, dass wenn wir so eine Gabe haben, dass du uns möchtest brauchen zum Bau von dem Reich und dass du uns auch immer wieder das Bewusstsein schenkst, so wie es meine Gabe und mein Anliegen braucht, so braucht es die andere Gabe, die der andere hat und das Anliegen, die der andere hat. Danke dafür, Herr. Amen.